Die Lesung für heute steht in 1. Timotheus, Kapitel 5, die Verse 17 bis 25. Die Ältesten, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Diejenigen, die sündigen, strafe vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du das ohne Vorurteil einhältst und nichts nach Zuneigung tust. Die Hände lege niemandem zu schnell auf und beteilige dich nicht an Sünden anderer. Halte dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein um deines Magens willen und weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden zuvor offenbar und gehen ihnen voran zum Gericht. Bei einigen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke zuvor offenbar, und die, welche anders sind, können auch nicht verborgen bleiben. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, dein Wort besteht für immer. Gib du uns nun Ohren, dass wir es hören. In Jesu Namen. Amen. In der Kultur christlicher Gemeinden soll sich die Herrlichkeit des Herrn Jesus widerspiegeln. Letzte Woche haben wir dabei entdeckt, als wir uns dieses Konzept von Evangeliumskultur angeschaut haben, wie dies in einer Kultur der Fürsorge sichtbar wird. Geistlicher Fürsorge für alle in der Gemeinde durch Ermutigung, Trost und Ermahnung und materieller Fürsorge für hilfsbedürftige Christen. Wir dürfen diese Kultur untereinander erwarten, weil der Heilige Geist das Evangelium von Jesus Christus wirksam in uns werden lässt. Wir reden von einer Evangeliumskultur, in der Gott selbst durch seinen Geist die Schönheit von Jesus sichtbar werden lässt. Und ich hoffe, dass diese Erinnerung an diese Evangeliumskultur, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, Lust weckt auf mehr von dieser Evangeliumskultur. Aber als nächstes kommt natürlich die Frage, wie soll man sie beschreiben, diese Kultur? Wenn du ein Wort hättest, nur ein Wort, welches würdest du wählen? Fürsorge wäre sicherlich nicht das Schlechteste. Nächstenliebe wäre auch ein gutes. Ich will das gar nicht weiter bewerten, sondern ich will euch stattdessen einladen, dass wir uns anschauen, mit welchem Wort die Bibel hier gleich mehrfach Evangeliumskultur beschreibt. Schaut euch Vers 3 an in Kapitel 5. Dort heißt es, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Und dann hier in Vers 17 in unserem Abschnitt, die Ältesten, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Und dann noch einmal in Kapitel 6, Vers 1. Alle, die als Knechte oder auch Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten. Bis wir uns Kapitel 6 anschauen, werden einige Wochen vergehen. Im Advent werden wir uns der Wiederkunft von Jesus Christus im 2. Thessalonicher Brief zuwenden, das nur nebenbei. Aber ist es nicht faszinierend, dass die Bibel ausgerechnet dieses Wort gebraucht, um Evangeliumskultur zu beschreiben? Ehren. Ich frage mich, wie viel unter uns an das Wort Ehre gedacht haben. Ich kann mich täuschen, aber ich vermute mal nicht sehr viele. Wenn wir dieses Wort gebrauchen, dann oder wenn wir den Gedanken gebrauchen, dann reden wir wahrscheinlich eher von Respekt. Aber überleg mal, wenn man das Wort Ehren durch Respektieren ersetzt, dann spürt man sofort, hier geht was verloren. Respektieren, das geschieht eher auf Augenhöhe. Ehren dagegen richten den Blick nach oben. Wer andere ehrt, stellt sich innerlich nicht mehr über sie. Und die Bibel fordert uns also auf, Witwen, Älteste und im Fall von Knechten auch ihre Herren, über sich zu stellen, sie zu ehren für ihre Position. Auf die heutige Stelle bezogen ist es etwas anderes zu sagen, ich respektiere die Ältesten in meiner Gemeinde oder ich ehre sie. Ehrst du die Ältesten? Nun, wenn Gott unsere Aufmerksamkeit auf eine biblische Denkweise lenkt, so wie hier durch diese dreimalige Wiederholung, dann lohnt es sich, unsere Reaktion darauf unter die Lupe zu nehmen. Vor unserem westlichen Hintergrund kann es schließlich schwer fallen, andere gedanklich über uns zu stellen, indem wir sie ehren, geschweige denn sie auch noch so zu behandeln. Natürlich sollte ich einschränken, dass mit dieser Ehre kein höherer Wert vor Gott gemeint ist. Vor Gott sind wir alle gleich. Und vielleicht hilft es uns auch, wenn wir uns an die bekannten Worte aus Philipper 2, Vers 3 erinnern. Die sind auch hier auf der Folie für euch. Dort heißt es, tut nichts, auf der nächsten Folie, genau, tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also sprich, Evangeliumskultur sieht generell so aus, dass man den anderen ehrt. Aber wie viel mehr gilt das für diejenigen, denen wir so viel verdanken? Im Fall der Witwen ist es ihre Lebensleistung, im Fall der Ältesten ihr besonderer Dienst an und ihre Verantwortung für die Gemeinde, für die sie auch eines Tages vor Gott einstehen werden müssen. Nun, da fragt ihr euch bestimmt, wer sind die Ältesten in der LEC? Die haben ein recht niedriges Profil manchmal. John, Larry, Theo, Vito, Arne und Peter. Dazu kommen unsere Bischöfe, die wir in der LEC ebenfalls als Älteste betrachten. Und ich gehöre auch dazu, aber mir geht es hier nicht darum, ins eigene Horn zu blasen. Ja, sondern mir geht es darum, unsere Evangeliumskultur so zu schärfen, dass die Schönheit von Jesus noch klarer erkennbar wird. Dass die Schönheit von Jesus noch klarer erkennbar wird. Nun, die eine Frage lautet also, ehren wir einander? Philipper 2, Vers 3. Die andere aus diesem Abschnitt lautet, wie steht es mit den Ältesten? Respektieren wir sie nur oder ehren wir sie? Ich denke, indem wir unsere Ältesten ehren, akzeptieren wir dankbar ihre von Gott empfangene Leitung über die Gemeinde. Wir akzeptieren dankbar, dass sie eine Verantwortung für die Gemeinde, für uns tragen, die wir so nicht haben. Unsere Ehre für die Ältesten ist deshalb gut und völlig angemessen. Sie nicht zu ehren, wäre etwas zu verbergen von der Schönheit des Evangeliums. In dieser Ehre kommt die Schönheit des Evangeliums zum Ausdruck. Nun, damit haben wir tatsächlich schon einen Gutteil unseres ersten Punktes abgearbeitet. Die erste Hälfte davon lautet nämlich, Älteste verdienen Ehre. Und wenn wir Verse 17 und 18 gemeinsam betrachten, dann nimmt Ehre noch eine zweite Bedeutung ein. Ehren bedeutet nämlich auch, wie bei den Witwen letzte Woche, eine Würdigung in materieller Form. Älteste verdienen Ehre und Entlohnung. Ja, schaut euch dazu mit mir diese Verse noch einmal an, Verse 17 und 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten, denn, hier kommt die Begründung, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der trischt, das Maul nicht verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sind Zitate aus dem Alten Testament. Hier, nur vielleicht kurz zum Verständnis, sind drei oder möglicherweise sogar vier Arten von Ältesten angesprochen. Erstens die Älteren, also die Ältesten im Sinne von älteren Menschen. Sie haben nicht unbedingt eine formelle Leitung, eine formelle Rolle in der Gemeindeleitung, aber sie sollen nichtsdestotrotz geehrt werden für ihre Lebensleistung ähnlich den Witwen im Abschnitt davor. Ja. Dann die zweite Art sind die Ältesten, die gut vorstehen. Sie zeichnen sich also durch ein formelles Amt auf, ja, in das sie durch Handauflegung eingesetzt wurden, dazu später mehr. Ihre Aufgabe, die mit Vorstehen hier beschrieben wird, ja, die gut vorstehen, ist allerdings nicht dieselbe wie die in Kapitel 3.1. Dort ging es um den Dienst eines Vorstehers und dort wird das Wort Episkopos, also Vorsteher verwendet, Aufseher. Hier geht es eher um eine gute Verwaltung der Gemeinde. Es sind zwei verschiedene Wörter, die allerdings gleich übersetzt wurden. Zum Beispiel in der Versorgung von Witwen. Ja, diese Art von Aufgabe. Solche Älteste halte man sogar doppelter Ehre wert, sagt die Bibel. Ja, und damit ist nicht gemeint, dass sie eine Entlohnung in doppelter Höhe bekommen, sondern einfach, dass man noch mehr darauf achten sollte, sie zu ehren. Dasselbe gilt auch und besonders für die dritte Art von Ältesten. Hier sind es die, die der Gemeinde gut vorstehen und die Arbeit, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Wörtlich übersetzt heißt es, sie mühen sich im Wortdienst ab, sie rackern sich ab. Wer jemals eine Predigt oder eine Bibelarbeit vorbereiten musste, der kann die Wortwahl nachvollziehen. Aber auch solche Älteste verdienen Ehre in Form einer Entlohnung. Sie verdienen doppelte Ehre und man soll dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Also diese Älteste müssen übrigens nicht besonders alt sein, sondern dürfen einfach nur, sag ich mal, keine Jungspunde mehr sein. Man kann aus dieser doppelten Ehrerweisung keine Regel erzwingen, dass Älteste immer bezahlt werden müssen. Ja, die Bibel hat solche gesetzlichen Regeln nicht im Normalfall, aber die Bibel unterstreicht hier schon, dass das vielleicht den Normalfall darstellen sollte. Oder in jedem Fall zumindest in Betracht gezogen werden sollte, denn, wie gesagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Das ist kein sehr schmeichelhafter Vergleich, Ochsen und Ältesten. Aber er zeigt eben nicht nur, dass Älteste Entlohnung verdienen, er zeigt auch die Verantwortung der Gemeinde für die finanzielle Versorgung der Ältesten. Das gilt eben besonders für die, die gut vorstehen und die, die im Wort und der Lehre arbeiten. Die Gemeinde hat eine Verantwortung gegenüber den Ältesten. Und das ist das erste Prinzip. Älteste verdienen Ehre und Entlohnung. Das nächste Prinzip lautet, Älteste verdienen besonderen Schutz, aber manche auch Bestrafung. Älteste verdienen besonderen Schutz, aber manche auch Bestrafung. Kommen wir dazu zu den Versen 19 und 20. Um den Schutz von Ältesten geht es in Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Diejenigen, die sündigen, strafe vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Also die Bibel ist völlig realistisch, wenn es um Älteste geht. Realistisch darin, dass Älteste wegen ihrer besonderen Rolle auch besonders Klagen und Anschuldigungen ausgesetzt sein werden oder sein können. Und Timotheus soll deshalb gegen Ältesten nur dann eine Klage zulassen, wenn sie glaubwürdig von mehreren Zeugen gestützt wird. Und das entspricht übrigens dem gängigen Vorgehen nicht nur gegenüber Ältesten, sondern das ist der Normalfall. Also die Betonung hier scheint eher darauf zu liegen, dass bei Ältesten diese Regel besonders sorgfältig beachtet werden muss. Und die Ältesten verdienen hier einen besonderen Schutz. Die Bibel weist ihren Realismus aber noch auf eine zweite Weise. Und darin wird ebenfalls die besondere Bedeutung von Ältesten sichtbar. Älteste werden sündigen. Das ist die Annahme hinter Vers 20. Und gemeint sind damit nicht so sehr die kleineren Sünden im persönlichen Bereich, so wie wir vorhin auch die Sünden bekannt haben. Auch die kann man nicht vernachlässigen. Aber hier geht es eher um Sünde, die wegen der Rolle der Ältesten, wegen ihrer Aufseherrolle, auch wegen ihrer öffentlichen Rolle, die deshalb die ganze Gemeinde betrifft. Also dazu fällt einem vielleicht die Ungleichbehandlung von Witwen in Apostelgeschichte 6 ein. Könnt ihr ja nochmal zu Hause nachschlagen. Aber es geht auch um eheliche Untreue, um Alkohol, um Jähzorn und auch bis hin zur Veruntreuung von Gemeindegeldern. Das sind Sünden, die wirklich auch eine große Auswirkung auf die Gemeinde haben. Und solche Sünden müssen laut Matthäus 18 wiederum bei jedem angesprochen werden. Ja, nicht, dass wir das falsch verstehen, als ob das nur für die Ältesten gelten würde. Aber bei Ältesten ist die Versuchung vielleicht größer, dass man vielleicht auch ein oder zwei Augen zudrückt. Es ist viel einfacher, normale Gemeindemitglieder zur Ordnung zu rufen, als die Ältesten. Und deshalb ist hier die besondere Warnung, dass man sie vor allem strafen soll. Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass niemand, auch nicht die Ältesten, über Gottes Willen stehen. Ja, vielmehr ist zu erwarten, dass Sünden von Ältesten eben viel weitere Kreise ziehen. Der Ruf der Gemeinde steht auf dem Spiel, wenn ein Ältester sündigt. Und viel wichtiger, der Ruf des Herrn Jesus steht auf dem Spiel. Und deshalb müssen Älteste in dem tragischen Fall, dass sie sündigen, auch öffentlich gestraft werden, öffentlich diszipliniert werden. Strafe sie vor allem, heißt es hier, und zwar, damit sich auch die anderen fürchten. Damit klar ist, Sünde ist nicht okay in der Gemeinde, von niemandem, auch nicht von den Ältesten. Ältesten sollen Vorbild in ihrer Lebensführung sein, aber sie haben auch eine Vorbildfunktion in der Bestrafung von Ältesten, in der Disziplinierung. Und wenn man das sind natürlich irgendwo Konzepte, die uns vielleicht schwerfallen, auch so ein bisschen zu akzeptieren. Aber denkt drüber nach, wenn in der Gemeinde Sünde keinen Platz hat und wenn Sünde auch öffentlich als ein No-Go-Area, als eine Sache, die nicht akzeptiert werden kann, präsentiert wird, dann kommt auch darin die Schönheit des Evangeliums zum Ausdruck. Ja, in der Gemeinde muss alles fair zugehen, aber auch hier gilt nicht respektlos. Fair, aber nicht respektlos. Strafe sie vor allem, auch das muss die Schönheit des Evangeliums zum Ausdruck bringen. Als vorletzte Bemerkung zu diesem Thema, natürlich ist eine solche öffentliche Strafe nur so etwas wie eine Ultima Ratio. In den meisten Fällen wird eine Ermahnung im kleineren Kreis völlig ausreichend sein, um die Gemeinde und das Evangelium zu schützen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wenn ihr seht, dass eure Ältesten sündigen, dann sprecht sie an. Vielleicht doch mit einer zweiten Person dabei. Sprecht sie an, sprecht mich an, wenn ihr etwas seht, wo ihr denkt, das bringt die Gemeinde. Das könnte der Gemeinde oder dem Evangelium einen schlechten Ruf weitergeben. Vielleicht passt das diese Lesung von Theo da ganz gut dazu. Als letzte Bemerkung dazu, wenn das so wichtig ist, dieses Thema, dann bete bitte für deine Ältesten. Ja, deine Ältesten beten für dich. Wir sind abhängig vom Gebet füreinander und Gebet ist wirklich das beste Rezept, um solche Fehler von vornherein zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren. Bete für deine Ältesten. Nach diesen Prinzipien für den Umgang mit Ältesten wendet sich die Aufmerksamkeit ab Vers 22 nun dem Timotheus zu. Er ist derjenige, der Älteste ernennt. Er steht in gewissem Maße über den Ältesten in der Ortsgemeinde. Und deshalb steht er noch viel stärker im Fokus der Aufmerksamkeit und muss umso mehr Acht haben, dass auch er die Schönheit des Evangeliums bewahrt, dass er niemandem Anlass gibt, das Evangelium gering zu achten. Timotheus muss aufpassen, dass er bei der Ausführung seiner Aufgabe nicht selbst zu Schaden kommt, unter die Räder kommt. Und das erste Prinzip, an das er sich halten muss, lautet, Vers 21, hüte dich vor Machtmissbrauch und Menschenfurcht. Hüte dich vor Machtmissbrauch und Menschenfurcht. Vers 21, ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du das ohne Vorurteil einhältst und nichts nach Zuneigung tust. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, Leiterpositionen wie die von Timotheus sind einsame Stellungen. Und die Versuchung, dass man Menschen entweder von oben herab behandelt, Stichwort Machtmissbrauch, oder ihnen gefallen möchte, um jemanden auf seine Seite zu ziehen, ja, Stichwort Menschenfurcht, ist da einfach sehr groß, wenn man sich einsam und oft auch überfordert fühlt, zur Überforderung gleich noch mehr. An der Einleitung spürt man hier deshalb auch eine besondere Schwere in der Warnung vor diesen beiden Verirrungen. Ja, der Apostel Paulus bezeugt hier, was er sagt, vor 2 oder 3 Zeugen. Damit trägt er als Apostel keine Mitschuld an den etwaigen Fehlern von Timotheus. Aber ich denke, es geht hier ihm hier noch um was anderes. Er will Timotheus daran erinnern, dass er seine Rolle in der Gegenwart Gottes und seiner Engel verrichtet. Ja, ihr müsst euch die Gemeinde wie ein, manchmal wird es wie mit einer Theaterbühne verglichen. Ja, der Himmel, die geistliche Dimension, schaut auf die Gemeinde. Gott der Vater, Jesus Christus und die auserwählten Engel schauen, was hier vor sich geht. Und entsprechend nehmen sie Vetternwirtschaft genauso ernst wie Kriecherei vor denen man gefallen möchte. Ja, wem viel anvertraut ist, dem wird auch viel abverlangt werden. Das gilt vor allem für die Leiterschaft in der Gemeinde. Sie soll die Schönheit von Jesus Christus widerspiegeln. Und an solchen Verfehlungen ist nichts Schönes. Was für die Leitung gilt, gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Alles in der Gemeinde geschieht in der Gegenwart Gottes. Dieser Moment hier geschieht in der Gegenwart Gottes. Gott ist ein gütiger und barmherziger Gott. Er ist aber auch der heilige Gott, der Ungerechtigkeit nicht akzeptieren kann. Und vor dem Timotheus, vor dem aber auch wir alle eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Also lasst uns alle darauf achten, dass auch wir ohne Vorurteil handeln und nicht nach Zuneigung. Und wenn wir sündigen, dürfen wir natürlich wissen, dass wir einen Fürsprecher beim Vater haben, dass wir um Vergebung bitten können, weil Jesus den Preis für unsere Schuld schon bezahlt hat. Das zweite Prinzip an Timotheus gerichtet lautet: Hüte dich vor Unbedachtheit bei der Auswahl von Leitern. Hüte dich vor Unbedachtheit bei der Auswahl von Leitern. Das ist der nächste Punkt. An der Stelle kurz ein Nachschub. Entschuldigung, das hatten wir schon. Nachdem Paulus gerade ausgedrückt hat, dass er keine Mitschuld an den möglichen Fehlern von Timotheus trägt, ja, er hat seine Verantwortung erfüllt, indem er Timotheus gewarnt hat, sich bei der Einsetzung von Leitern reinzuhalten. Und nun sagt er hier: Beteilige dich nicht an Sünden anderer. Ja, er fordert nun Timotheus auf, sich auch selbst genauso reinzuhalten bei der Einsetzung von Leitern. Lege niemandem zu schnell die Hände auf. Ja, dieses Bild der Handauflegung ist ein Bild für die Amtseinsetzung als Älteste. Aber sicherlich können wir das auch auf andere Leiter in der Gemeinde erweitern. Und stellt euch wieder vor, wie groß diese Versuchung gewesen sein muss. Die christliche Gemeinde damals befindet sich in ihrer ersten Generation. Es mangelt an allem, vor allem an reifer Leiterschaft. Die Versuchung ist riesengroß, auch mal 5 gerade zu sein und jemanden einzusetzen, der man ist sich vielleicht nicht ganz sicher, aber ist halt Not am Mann. Ja, in der Hinsicht muss man sagen, befinden auch wir uns noch in einer Pioniersituation wie Timotheus. Auch die LEC ist noch nicht etabliert, im besten Sinne des Wortes. Und deshalb müssen wir auch diese Warnung hören, diese Ermutigung an Timotheus und gilt auch uns, dass wir dem Drang widerstehen, vorschnell Leiter einzusetzen. Auch wenn Not am Mann ist, besser ein bisschen länger warten. Wenn man den falschen Leiter einsetzt, schafft man nur neue Probleme, ohne alte zu lösen. Ich denke, auch in dem Bereich braucht es viel Gebet. Ja, von den Ältesten, aber auch von der Gemeinde, damit wir uns nicht beteiligen an den Sünden anderer. Mit diesen Vorgaben und dieser Möglichkeit, sich an den Sünden anderer zu beteiligen, lastet natürlich eine Riesenverantwortung auf den Schultern des jungen Timotheus. Ja, und sie könnte ihn leicht in den Boden drücken. Aber eben an der Stelle entdeckt man das wunderbar seelsorgerische Herz von Paulus, der diesen Brief geschrieben hat. Paulus weiß, wie viel er von seinem Stellvertreter in Ephesus erwarten kann. Er weiß, was zu viel wäre. Er fordert nicht nur, er ermutigt auch, und hier kommen wir deshalb an einen Wendepunkt, wo er dem Timotheus auch einen Teil seiner Last wieder abnimmt. Das ist nicht wunderbar, wenn man einen Teil seiner Last abgenommen bekommt. Und die letzten beiden Prinzipien schränken die Verantwortung von Timotheus wieder etwas ein, und das erste davon lautet: Hüte dich vor gesundheitlicher Überlastung. Hüte dich vor gesundheitlicher Überlastung. Das ist unser nächster Punkt. Die meisten von uns wissen, oder lesen wir zuerst einmal Vers 23, dort heißt es: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein um deines Magens willen, und weil du oft krank bist. Und die meisten von uns wissen, wie stark unser Magen auf Stress reagieren kann. Ja? Und es scheint tatsächlich, als sei auch Timotheus die Schwere seiner Aufgabe auf den Magen geschlagen. Ja, er ist auch oft krank, heißt es hier, was sicherlich ebenfalls etwas mit der enormen Belastung zu tun hat, der er unterliegt. Paulus hat ihn zuvor gewarnt, dass er zu sehr auf körperliche Fitness bedacht sein kann. Er hat gesagt, die leibliche Übung ist für weniges nützlich. Aber hier ermahnt er nun, dass Timotheus trotzdem auf seine Gesundheit achten muss. Ich denke, damals war man sowieso genug unterwegs. Da war es kein Problem, dass man auch noch zusätzlich Bewegung brauchte. Heute ist das etwas anders. Aber damals ging es um den Magen. Trink ein wenig Wein, sagt er. Achte auf deine Gesundheit. Was tust du für deine Gesundheit, damit du Gott möglichst effektiv dienen kannst? Es hilft niemandem, Raubbau an seiner Gesundheit zu treiben. Und ich muss persönlich sagen, von dieser Ermahnung fühle ich mich persönlich sehr angesprochen. Ja, ich denke, ich muss mein Verhalten und wie viel Zeit ich darauf einsetze, korrigieren. Vielleicht ist ja ein erster Schritt nach einer längeren Verletzungspause, dass ich wieder zur LEC-Sportgruppe komme, die ja auch gut besetzt ist. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch gerne an Johann, der den Gottesdienst heute leitet, oder einige andere. Die können auch euch weiterhelfen, wenn ihr einfach ein bisschen Sport braucht, um auf eure Gesundheit zu achten. Letztes Prinzip. Auch das letzte Prinzip leistet einen Beitrag, dass Timotheus nicht überlastet wird. Und das heißt: Hüte dich vor überzogenen Erwartungen. Hüte dich vor überzogenen Erwartungen. Bei einigen Menschen sind die Sünden zuvor offenbar, Vers 24. Und gehen ihnen voran zum Gericht. Bei einigen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke zuvor offenbar, und die, welche anders sind, können auch nicht verborgen bleiben. Also man könnte Vers 24 vielleicht so umschreiben: Hinterher ist man immer schlauer. Ja, Paulus legt Timotheus zwar ins Herz, größtmögliche Vorsicht walten zu lassen bei der Leiterwahl, darum geht's ja hier, aber er sagt auch: Nicht immer sind alle Fakten bekannt. Ja, bei einigen folgen die Sünden auch nach. Niemand kennt die Zukunft. Man weiß nicht, in welche theologische Richtung sich jemand entwickelt, in welchen zukünftigen Versuchungen jemand fallen wird. Manchmal gibt es auch verborgene Fehltritte in der Vergangenheit, die, hätte man von ihnen gewusst, zur Ablehnung eines Leiters geführt hätten. Timotheus, sagt Paulus, tu, was in deiner Macht steht. Ja, die anderen Werke, die können im Normalfall nicht verborgen bleiben. Aber Dinge werden schiefgehen. Älteste werden sündigen. Manche werden sich sogar als Wölfe im Schafspelz herausstellen. Davor warnt Paulus in Apostelgeschichte 20, eben genau die Ältesten in Ephesus. Man sollte alle Vorkehrungen treffen, um die Gemeinde vor ihnen zu schützen. Man muss sich aber auch vor überzogenen Erwartungen hüten. Älteste und Leiter werden uns enttäuschen. Das ist also auch ein Realismus, der Timotheus helfen soll, sich nicht zu sehr belastet zu fühlen. Auch wenn er alles richtig macht, werden Dinge schieflaufen. Nun, nachdem wir uns diesen Abschnitt doch ziemlich genau im Detail angeschaut haben, lasst uns doch mal den Blick auf das große Ganze richten. Älteste und überhaupt alle christlichen Leiter spielen eine herausgehobene Rolle dabei, dass in der Gemeinde die Schönheit des Evangeliums sichtbar wird. Sie verdienen von der Gemeinde dafür Ehre und Entlohnung und auch besonderen Schutz vor den Klagen und Nachstellungen anderer. Wenn sie aber Fehler machen oder gar sündigen, dann fordert ihre öffentliche Rolle auch, dass man ihnen keine Sonderbehandlung zugesteht. Ihre Fehler wirken sich auf die gesamte Gemeinde aus, deshalb müssen sie auch öffentlich diszipliniert werden, wo nötig. Sie müssen sorgfältig ausgewählt werden und nicht vorschnell. So schafft man die Voraussetzung, dass in der Ältestenschaft und im Umgang mit ihnen die Schönheit des Evangeliums sichtbar wird. Sowohl die Gemeinde hat eine Rolle, als auch die, die Älteste einsetzen. Umgekehrt haben wir an Timotheus entdeckt, dass Leiter auch Verantwortung für sich selbst tragen. Für ihre körperliche Gesundheit, ja, ob durch ein wenig Wein oder andere Maßnahmen, aber auch für Reinheit im ethischen Sinn. Ja, halte dich selbst rein, das heißt, achte auf deine moralische Gesundheit, auf die Reinheit deines Gewissens. Und letztlich müssen Leiter wie Timotheus auch Acht haben auf ihre emotionale und mentale Gesundheit. Und das geschieht, indem man sich vor überzogenen Erwartungen hütet. Timotheus ist nicht Gott, keiner von uns ist Gott und Fehler werden geschehen. Dinge werden schief gehen. Aber die Schönheit des Evangeliums wird darin sichtbar. Nicht, dass Leiter sich deshalb ausbrennen, weil die Last sie erdrückt, sondern sie wird in gesunden Leitern sichtbar, die aus der Gnade Gottes leben. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du in der Gemeinde Älteste einsetzt. Wir danken dir auch für dein Werk in ihnen, dass sie gut vorstehen können, trotz Sündhaftigkeit, trotz allem, was sie noch an ihrem alten Selbst mit sich schleppen. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir dem Zeitgeist widerstehen und Älteste nur respektieren, sondern schenke uns, dass wir sie doppelter Ehre wert halten, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Und hilf du, hüte du uns auch vor den Wölfen im Schafspelz. Schenk du einen klaren Blick auch in geistliche Angelegenheiten. Leite du uns auch durch deinen Geist in der Auswahl zukünftiger Ältester und Leitender, damit in dieser Gemeinde weiterhin dein Wort treu und wahrheitsgemäß gelehrt wird. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Und wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen.